Nun wollen wir aber beginnen mit dem Thema heute, den Glauben verteidigen. Warum Unterscheidungslehre? Grundlagen christlicher Apologetik. Es ist an sich jetzt ein fundamentales Thema, hätte auch gut an den Anfang dieser Tagung gepasst. So kommen wir ein bisschen wieder zu den Anfangsgründen zurück, nachdem wir schon manche Tiefen heute erklommen haben von Einzelfragen, auch heute Morgen. So lasst uns jetzt nochmal einiges Grundsätzliches sagen, überhaupt zur Unterscheidungslehre, was das überhaupt ist. Ich habe vorhin jemanden gefragt, wisst ihr, was Apologetik ist? Dann kam die Bemerkung, wie war das, Apologet oder so ähnlich? Es ist ein Fremdwort, liebe Geschwister. Und es kommt vom Griechischen, apologeomai, sich verteidigen. Oder auch vom Substantiv Apologia, das ist die Verteidigung oder Rechtfertigung. Also es geht um die Verteidigung des Glaubens und natürlich, da wir ja, wie ich hoffe, alle Christen sind, des christlichen Glaubens, christliche Apologetik. Das ist auch ein Lehrbereich, den ich einige Jahre vertreten hatte, speziell und den ich jetzt auch weiter vertreten darf in meiner Tätigkeit bei der Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Wir sind praktisch eine apologetische Arbeitsgemeinschaft, die sich auseinandersetzt mit Weltanschauungen, Sekten, Religionen, Ideologien, Zeitströmungen, Endzeitentwicklungen und ja, haben auch manches veröffentlicht. Ich habe es auch mitgebracht. Und so haben wir also viele Themen und es ist eine unbegrenzte Zahl im Grunde. Es kommen immer wieder neue Verführungen. Ich würde aber auch noch sagen, dass es nicht entscheidend ist, dass jetzt jeder Einzelne alle Verführungen kennt und durchschaut, sondern entscheidend ist, das möchte ich auch unterstreichen, wie auch andere Brüder schon gesagt haben, dass wir eine feste Grundlage haben. Die feste Grundlage, die einzige, die Heilige Schrift, von der aus wir alle Strömungen beurteilen können. Das heißt, wenn wir die richtige Basis haben, dann sehen wir, was davon abweicht. Darum geht's. Und doch müssen wir auch manches wissen, was heute so läuft. Ich werde auch auf drei einflussreiche Zeitströmungen beispielhaft als Beispiele noch eingehen. Also Apologetik, christliche Apologetik ist die Verteidigung des christlichen Glaubens beziehungsweise der christlichen Wahrheit gegenüber einer nichtchristlichen Umwelt. Wobei, wir haben es am ersten Vortrag ausgeführt, wo es um die evangelikale Bewegung ging, diese nichtchristliche Umwelt immer stärker auch in das sogenannte christliche Lager, Karl-Hermann Kaufmann hat es den Vorhof praktisch genannt, eindringt und versucht uns ja aus dem Heiligtum in den Vorhof herauszuziehen, diese nichtchristliche Umwelt. Dieser Sog der Welt ist gerade in der Endzeit stark, wohl so stark wie noch nie zuvor. Und wir erkennen und spüren und sehen, dass die christliche Wahrheit auch gerade heutzutage vielfältigen Angriffen ausgesetzt ist und sie deshalb auch verteidigt werden muss. Aber nicht wir sind es letztendlich, sondern der Herr durch uns, durch seinen Heiligen Geist, möchte er durch uns auch wirken und Menschen rufen, wegzukommen von ihren Ideologien, Sekten, Religionen, Irrlehren und so weiter. Es ist also einerseits Kampf gegen Irrlehren, allgemein gesprochen, aber auch positiv gesagt, Bezeugung des Evangeliums, Mission, positive Botschaft von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Also beides gehört zusammen, Abwehr und Einladung. Abwehr des Falschen und Einladung der Irrenden umzukehren und zum einzigen Heilsfürsten zu unserem Herrn Jesus Christus zu kommen. Bei der Verteidigung des Glaubens geht es nicht nur um eine intellektuelle Diskussion, die sich hier im Verstand abspielt, nicht um eine Kopfdiskussion, das auch, ist damit nicht ausgeschlossen, aber es geht um viel mehr, es geht um die Existenz, um die Herzensdimension, wo unser Herz jetzt ist und einmal in der Ewigkeit das Herz, das Innerste des Menschen sein wird, unser ewiges Leben, darum geht es. Es geht also um Sein oder Nichtsein, Heil oder Verdammnis, Leben oder Tod. Es geht darum, dass Menschen ins Reine kommen können mit Gott, dass sie eine lebendige Beziehung zu ihrem Schöpfer erhalten und dass sie das ewige Leben erlangen. Und dafür kann das Wegräumen intellektueller Hindernisse durchaus eine Hilfe sein. Deshalb hat das auch seine Notwendigkeit und seine Berechtigung, die Geister zu unterscheiden, ob sie von Gott sind, sie zu prüfen. 1. Johannes 4, Vers 1, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Unterscheidungslehre wird sie auch genannt. Und darin liegt also die wichtigste und immer gleichbleibende Aktualität der Apologetik. Erstens, Menschen zu helfen, dass sie Christen werden können. Und zweitens, Christen zu helfen, dass sie Christen bleiben können. Genauso wichtig. Denn die Verführung nimmt überhand. Also Menschen sollen Christen werden und Christen sollen Christen bleiben. Ich gehe von meiner Schrifterkenntnis von der Möglichkeit des Abfalls aus. Hebräer 6, Hebräer 10 und viele Beispiele aus der biblischen Geschichte. Ich habe schon Salomo erwähnt und wir könnten auch aus der Kirchengeschichte manche Beispiele nennen, wo Menschen gut angefangen haben im Glauben und dann doch leider abgefallen sind oder Wege gegangen, die wir nicht nachvollziehen können. Auch heute ja, ich habe es am ersten Abend erwähnt, in der evangelikalen Bewegung. Was ist mit unseren evangelikalen Führern los, fragen sich ja viele. Nicht? Haben die nicht auch einmal einen guten Stand gehabt, geistliche Klarheit und jetzt diese Vermischung und Verwirrung der Geister, die dann auch auf die Gemeinden übergreift? Wir finden heute mehr Klarheit an der Gemeindebasis als in den Gemeindeleitungen, in der Regel. Ja, es gibt natürlich immer wieder rühmliche Ausnahmen, aber das Bild nochmal, der Fisch fault vom Kopf her. Nicht? Nun möchte ich biblische Grundlagen der Apologetik entfalten, zunächst mal, und dann die Basis, die Bibel, etwas mit uns betrachten und dann auf die drei Weltanschauungen eingehen, Atheismus, Humanismus und Feminismus mit Genderismus. So also unser Programm nur noch vor dem Abendessen. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Kraft. Es ist immerhin der 10. Vortrag seit vorgestern Abend. Bin froh, dass ich nicht alle 10 halten musste. Das hätte ich nicht durchgehalten. Aber wir sind dankbar, dass wir uns auch hier die Dienste teilen dürfen. Die klassische Stelle zur Begründung der christlichen Apologetik findet sich in 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. 1. Petrus 3, Vers 15 und 16. Ich übersetze so wortgetreu wie möglich. Da heißt es: Aber den Herrn Christus heiligt in euren Herzen, immer bereit seiend zur Verteidigung. Und da steht im Griechischen Apologia, zur Verteidigung, zur Verantwortung, zur Rechenschaft. Gegenüber jedem, der von euch Rechenschaften oder wörtlich heißt ein Wort fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Ein gutes Gewissen habend, damit, worin ihr verleumdet werdet, die zu Schanden werden, die euren guten Wandel in Christus schmähen. Dieses Wort, liebe Geschwister, ist ursprünglich an die bedrängte Gemeinde in der Zerstreuung gerichtet. In dieser Situation wird den Gläubigen mitgeteilt, wie sie sich verhalten sollen und verhalten können, um die Verleumdungen der Verfolger zu widerlegen und auch Antwort zu geben denen, die nach ihrem Glauben fragen. Und beide Ziele der Apologetik sind hier genannt, Verteidigung des Glaubens und Verkündigung des Evangeliums. Was ist die Voraussetzung dafür, wenn wir das tun? Die Voraussetzung ist das, was hier am Anfang steht, den Herrn Christus heiligt in euren Herzen. Die Heiligung des Herzens, dass wir wirklich wiedergeborene Kinder Gottes sind, dass wir uns reinigen lassen von unserer Schuld und Sünde durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, dass wir ihm gehorsam nachfolgen. Das ist die Voraussetzung. Ohne das können wir keine Mission oder Abwehr fremder Lehren betreiben. Die Heiligung des Herrn Jesus in den Herzen. Es ist gefährlich. Ich kenne auch Fälle, wo jemand meint, er muss gegen okkulte Strömungen kämpfen, ohne wirklich sich täglich reinigen zu lassen und ein Gebetsleben zu führen. Das ist dann eine sehr gefährliche Sache. Nein, da gehört eine strenge Gebetsdisziplin auch dazu, eine wirkliche Hingabe an den Herrn. Sonst ist man da sehr schnell verloren. Also die innige Gemeinschaft mit dem Herrn ist die Voraussetzung. Und wo diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus besteht, da spüren die Mitmenschen, den Christen, die Hoffnung ab, spüren sie uns, hoffentlich allen, die Hoffnung ab, die in uns ist, und fragen uns nach dem Grund dieser Hoffnung, nach dem Glauben, nach dem Erlösungswerk, an das wir glauben dürfen. Und wir sehen auch den Zusammenhang hier in dieser apologetischen Grundstelle 1. Petrus 3, Zusammenhang von Lehre und Leben, dass Lehre und Leben untrennbar zusammengehören. Einerseits steht am Anfang die Lehre, das heißt das Leben, die Mitmenschen werden fragend angesichts des Lebenswandels und der Ausstrahlung der Christen. Aber auch die Lehre steht am Anfang, denn wir haben gehört das Evangelium und haben unser Leben danach ausgerichtet. Beides gehört untrennbar zusammen. Und wenn wir gefragt werden wegen unserem Leben, das anders ist, das sich von der Welt hoffentlich unterscheidet. Heute ist ja oft umgekehrt in evangelikalen Kreisen, dass man die Welt in die Gemeinde holt. Da unterscheidet sich nichts mehr oder kaum noch was. Aber wenn wir uns wirklich im biblischen, gesunden Sinne absondern, nicht sektenhaft, aber so, dass wir nicht den Weltgeist hereinlassen in die Herzen und Gemeinden, dann werden wir auch gefragt, warum seid ihr so anders? Warum habt ihr diese Freude in euch, die die Welt nicht geben kann? Es ist ja kein verbittertes Christsein, sondern ein frohes Christsein durch die Vergebung der Schuld und Sünde. Und ja, dass wir auch keine Menschenfurcht mehr haben müssen. Selbst wenn wir in die Trübsal kommen sollten, sicher macht uns das mancherlei Bedrückung. Aber wie auch der Karl Hermann heute Morgen gesagt hat, wir können in einer Ruhe, in der Geborgenheit im Herrn, im Leben und Sterben in diese Zeit gehen, dass er uns hindurchtragen wird. Sie können zwar den Leib töten, aber nicht die Seele, wie es in den Evangelien heißt. Und so können wir auch, das steht auch in 1. Petrus 3, Apologetik betreiben in folgenden Eigenschaften, in Sanftmut und Gottesfurcht. In Sanftmut den anderen einladen, nicht mit dem Holzhammer, sondern Sanftmut heißt, nicht hochmütig und mit pharisäischem Überlegenheitsgefühl, nicht in Unmut und Lieblosigkeit, sondern demütig und in Liebe. Das ist ganz wichtig, dass wir uns auch erkennen als einen begnadigten Sünder und den anderen einladen in diese Gemeinschaft der geretteten Sünder und sagen, ja, ich war auch einmal so im Schmutz wie du, aber der Herr hat mich reingewaschen. Er kann auch dich erretten von deinem Leben, das ihm nicht gefällt bisher. In Sanftmut. Der Herr Jesus war ja sanftmütig und demütig. Er konnte aber auch sehr hart reagieren, bei der Tempelreinigung zum Beispiel, haben wir auch schon gehört heute. Und das gehört alles an seinen Platz. Mancher braucht auch ein bisschen härtere Ansprache. Das schließe ich damit ja nicht aus, zum Umkehren. Aber grundsätzlich sollten wir ein liebevolles Wesen haben, wenn wir Menschen das Evangelium bezeugen. Die Liebe, vielleicht kennt ihr dieses Bild, wenn jemand einen Mantel anhat und ja, dann kommt ein Sturmwind, so heute das Wetter zum Beispiel. Ich bin vorhin auch gewandert, ich lasse mir das nicht nehmen. Nach dem Mittagessen immer mal eine Stunde raus. Und ich weiß nicht, wer es auch gemacht hat, aber man zieht dann schon einen Mantel an. Und dann macht man den Mantel noch enger zu. Ja. Und wann zieht man den Mantel aus? Wenn die Sonne einen erwärmt. Und so ist es auch, wenn Menschen so in sich verschlossen sind, verstockt sind, für das Evangelium unempfänglich sind oder scheinen noch. Wenn wir gleich mit brachialer Gewalt auf sie zubrechen, dann kann es sein, sie verschließen sich erstmal und kriegen Angst. Aber wenn wir in Liebe ihnen die Wahrheit sagen allerdings, ja, nicht irgendwie so ein Wohlfühlevangelium, sondern die Wahrheit, Liebe und Wahrheit verbinden miteinander, dann, und auch beten natürlich, dann kann es sein, dass der Heilige Geist ihnen die Herzen öffnet. Sage die Wahrheit in Liebe, aber saget die Wahrheit, verschweigt sie nicht. Das ist die große Gefahr heute in unserer harmoniebedürftigen Gesellschaft. Beides gehört zusammen, Wahrheit und Liebe. Nun in Sanftmut und Gottesfurcht. Gottesfurcht ist auch wichtig. Das bedeutet nicht in Kleinmut und Menschenfurcht, sondern im Vertrauen auf die Kraft des Herrn. Er wird für uns streiten. Er wird uns Mund und Weisheit geben, was wir reden sollen. sind wir in dieser völligen Abhängigkeit vom Herrn, dass wir immer erkennen dürfen und bitten und sehen, Herr, leite du uns. Und auch das, was ich jetzt sagen soll, wir treffen ja ganz unterschiedliche Menschen, schon wenn wir hier auf die Straße gehen und oft kommt es zu Gesprächen. Und wenn wir da ein bisschen tiefer sprechen, ja, es ist ja unser Ziel hoffentlich immer, dass wir ihnen auch etwas von Jesus sagen können. Herr, schenk mir die rechten Worte, dass wir dieses Vertrauen haben und auch diese innere Gebetshaltung. Das hat nichts mit diesem hörenden Gebet zu tun, was jetzt propagiert wird, dieser mystischen Sache, sondern es ist die völlige Abhängigkeit vom Herrn, dass ich immer mit ihm im Gespräch bin und ja, dann auch seine Antwort bekomme. Das, was er mir schenkt. Sanftmut und Gottesfurcht. Der Herr Jesus hat selber in Streitgesprächen und auch in Gleichnissen auf die Fragen seiner Gegner geantwortet. Er hat ihnen aber auch Gegenfragen gestellt. Wie hat Jesus Apologetik betrieben, wenn man das mal so sagen darf? Nun, er hat ja vor seiner Kreuzigung mehrere Tage, gerade auch im Tempel, wirklich, ja, man kann fast sagen, mit ihnen diskutiert, aber in einer übermenschlichen Vollmacht. Am Schluss war es immer so, dass keiner ihm etwas antworten konnte. Wir sind Menschen, wir können uns nicht mit unserem Herrn vergleichen und doch dürfen wir uns auch leiten lassen durch seinen Geist, der ihn jetzt als der Tröster vertritt in unseren Herzen und dürfen auch ihn um Weisheit bitten. Der Herr Jesus hat sich beglaubigt durch seine Worte, auch durch Zeichen und Wunder damals, die er vollbrachte und auch durch die Prophezeiungen, die in seinem Leben in Erfüllung gingen. Dann die Apostel. Die Apostel des Herrn waren Zeugen der Wahrheit, die in Jesus erschienen ist. Und sie haben das göttliche Wort vermittelt, das rettende Evangelium. Und zwar mit kompromissloser Schärfe. Sie haben durchaus in aller Liebe auch mit kompromissloser Schärfe die Wahrheit gesagt. Und zwar finden wir heftige Auseinandersetzungen in den Evangelien, übrigens auch manchmal zwischen den Aposteln. Man denke an Petrus und Paulus, Galater 2, ja, wo es um die Wahrheitsfrage ging. Hat auch einmal Paulus dem Petrus hart ins Angesicht widerstanden. Das ist auch geschehen. Aber es wurden Auseinandersetzungen geführt, zum Beispiel mit der Magie Simon Magus in der Apostelgeschichte, mit dem heidnischen Götzendienst und der Vielgötterei. Das sieht sich ja durch die ganze Bibel schon vom ersten Gebot ausgehend, keine anderen Götter haben neben Gott. Dann auch zu einer heidnischen Philosophie. Der Kolosserbrief ist ja ganz wichtig, Kolosser 2, die Auseinandersetzung mit philosophischen Strömungen, die auch heute die Theologie zunehmend beeinflusst haben, bis in den evangelikalen Bereich hinein. Ich habe ja am ersten Abend zum Beispiel die Hermeneutik der Demut erwähnt, die stark von der Aufklärungsphilosophie beeinflusst ist. Dann auch die Gnosis, eine übersinnliche Erkenntnis, wo man nicht mehr den einfachen Glauben für ausreichend hält, sondern man will jetzt höhere theosophische Erkenntnisse zum Beispiel auch haben. Und so kommen dann manche Spekulationen auch auf dem Erlösungsgebiet zustande. Wäre auch mal ein Thema für eine Endzeitkonferenz, diese ganzen Fragen, werden alle Menschen gerettet und so weiter. Dann ein falsches Evangelium judaisierender Gesetzlichkeit oder auch einer heidnischen Zügellosigkeit. Welcher Brief des Apostels Paulus wendet sich besonders gegen diese falsche judaisierende Gesetzlichkeit? Galaterbrief, sehr gut. Und welcher gegen die heidnische Zügellosigkeit? Falsch verstandene Freiheit. 1. Korinther. Aber wir haben beide Briefe von Paulus durch Gottes Geist inspiriert im Neuen Testament. Und wir sehen genau, wo hier auch die zwei Seiten sind, wo man vom Pferd fallen kann, im Bild gesprochen. Und vor beiden Extremen und Gefahren müssen wir uns warnen lassen. Wo es um Wahrheit und Lüge geht und damit zugleich um Heil oder Verdammnis, gibt es keine Grauzone, kein sowohl als auch, keine Toleranz gegenüber Irrlehrern und Verführern, keine Toleranz gegen die Lügenapostel, gegen die das Neue Testament ganz oft kämpft und auch keine Toleranz gegen falsche Propheten. Ich habe, glaube ich, schon erzählt, dass uns erst vor einigen Tagen zwei Männer besucht haben, habe ich schon erzählt, von einer Kellerbewegung, hat sich nachher herausgestellt, sie brauchen Hilfe. Und dann hat sich herausgestellt, sie verehren einen Mann, der hieß Johannes Keller, das gibt es noch im Süddeutschen, ein paar Gruppen, und der sei der Engel von Philadelphia für die Endzeit. Und jetzt müssen wir dringend die Welt retten und so weiter. Und dann haben wir ihnen ganz klar gesagt, ihr seid menschenhörig, ihr horcht auf allen falschen Propheten. Wir dürfen uns nicht an solche Ansprüche hängen von irgendwelchen Menschen, die hier behaupten, sie seien etwas Besonderes und hätten nun die einzig wahre Offenbarung. Alles an Bord prüfen. Ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie den Herrn Keller, Bruder kann ich ja da nicht sagen, über den Herrn Jesus stellen, dann machen Sie eine schlimme Sünde und gehen womöglich auch verloren, wenn Sie da nicht umkehren und sich nicht allein auf Jesus Christus stützen. Das ist nur ein ganz aktuelles Beispiel. Und Gott hat damals ja mir einen Bruder noch geschickt, der mich dann unterstützt hat, ohne dass ich wusste, dass der kommt. Gerade rechtzeitig. Die waren nämlich zu zweit und ich war allein. Und der Herr Jesus warnt ja in Matthäus 7 seine Jünger und auch uns. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Das ist nämlich das Gefährliche. Das heißt, ganz harmlos und geistlich, ganz supergeistlich vielleicht sogar wirken. Inwendig aber sind sie reisende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Wie oft finden wir in solchen Sekten, dass es unsauber zugeht, ob es Geld ist oder Sexualität oder Machtstreben, dass Menschen versklavt werden. Irgendwann kommt es ans Licht, wenn sich etwas nur fromm tarnt, wenn es nicht echt ist. Und deshalb sagt der Herr Jesus an den Früchten, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann reift dann die falsche, die faule Frucht aus. So ist es manchmal nur eine Frage der Zeit. Man war vielleicht von was begeistert, ist irgendeinem auch christlichen Guru nachgelaufen und merkt dann irgendwann, da ist eine faule Frucht. Ich sage jedem, häng dich nicht an Menschen, häng dich allein an den Herrn Jesus Christus. Das ist eine generelle Warnung. Sicher dürfen wir auch Vorbilder im Glaubensleben haben, aber keine Gurus. Seien wir da vorsichtig. Ich bin da auch schon bitter auf die Nase gefallen, mehrmals im Leben. Sehr bitter. Deshalb sage ich es aus eigener Erfahrung. Dann Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Da schreibt auch der Apostel, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren, verdrehen, verfälschen. Ja. Aber auch, und jetzt kommt etwas sehr Hartes, sehr Gravierendes, aber auch wenn wir, also praktisch die Apostel, oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders, als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Hier steht ganz klar auch etwas über den biblischen Kanon, wenn man es mal so sehen darf. Ja? Das, was geoffenbart ist, ist niedergelegt im Wort Gottes. Und wenn später irgendwelche falschen Apostel, falschen Propheten auftreten und etwas anderes verkündigen, das ging ja schon sehr bald los, Martion schon sehr früh, oder die ganzen Apokryphen, Petrus Apokalypse und Thomas Evangelium und wie sie alle hießen, haben schon das Evangelium verfälscht. Abenteuerliche Dinge über Jesus behauptet. Es gehört nicht in die Heilige Schrift, solche Sachen. Ein anderes Evangelium. Und wie viele gibt es in der Endzeit, die meinen, sie seien etwas Besonderes und verkünden eigene, selbstgemachte Lehren, die an der Bibel keinen Anhaltspunkt mehr haben, die wirklich nur noch ja reine Fantasie sind und Verfälschung. Die Inspiration ist klar, wo das herkommt. Es kommt von der finsteren Quelle. Auch in der Offenbarung, Apokalypse 2, Vers 14 bis 16, da wird gewarnt vor der Lehre Biliams, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Die Lehre der Nikolaiten wird erwähnt und der Aufruf zur Buße. Nun möchte ich aber zum nächsten Punkt kommen. Von der Zeit her, Weltanschauungen durchschauen, mit Hilfe der Bibel, die Geister unterscheiden. Wie schon gesagt, ein festes Fundament. Und Gott sei Dank, wir haben dieses feste Fundament, die Bibel. Insofern kann ich es nicht mehr nachvollziehen, wenn, wie ich es am ersten Abend zitiert habe, Christoph Meugner im letzten Proheft von der KEP schreibt, unser Fundament ist Jesus Christus und nicht die Bibel. Ja, wenn man da einen Gegensatz konstruiert, liebe Geschwister, dann gibt man alles preis. Was ist es dann für ein Jesus Christus, wenn es nicht mehr die Bibel als Fundament ist? Dann kann sehr schnell anderes dazukommen. Ich denke nicht, dass er so weit gehen würde. Er hat es dann auch etwas abgemildert wieder. Aber ein solcher Satz ist sehr gefährlich. Wenn man sagt, unser Fundament ist nicht die Bibel. Ein Jesus der Sinne und nicht des Wortes wird dann verkündigt, wie es Alexander Seibel mal formuliert hat. Oder Ulrich Eggers, der Vorkämpfer dieser evangelikalen neuen Religion in vielen Zeitschriften, wo er auch das Monopol hat, von Aufatmen bis jetzt Hauskreismagazin und wie sie alle heißen und Eins, wird alles von Ulrich Eggers gemacht. Ein ganz einflussreicher und gefährlicher Mann. Ich weiß nicht, darf ich das hier so sagen? Es ist wirklich, ja, extrem, was da alles kommt. Mystik, katholische Einflüsse, charismatische Irrlehren. Alles kommt aus diesem Haus in Cuxhaven auf die Tische von hunderttausenden Evangelikalen. Und es wird verschlungen. Und er hat nämlich gesagt, auch unser Fundament ist Jesus Christus, aber eben nicht die Bibel. Die Bibel, das sei nur so eine Art, ja, Lesematerial. Und deshalb hat er hat sich maßgeblich für die Volksbibel eingesetzt. So als es sein Verdienst, in Anführungsstrichen. Tut mir leid, dass ich jetzt Namen genannt habe, aber vielleicht ist es mal gut, wenn wir genau wissen, woher das kommt. In Topic wurde das auch vor einiger Zeit ganz ausdrücklich, auch namentlich genannt. Die Gemeinde muss gewarnt sein. Und wenn ich mal etwas Falsches lehren würde, bitte korrigiert mich auch. Ja, ich möchte mich ausdrücklich hier auch nicht ausnehmen. Wir können alle irren. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber wenn jemand bewusst auch verführt und solche Dinge wie die Volksbibel propagiert, dann muss ich sagen, da müssen wir auch namentlich warnen, müssen wir einfach. Aber positiv jetzt gesagt, die Bibel ist das Fundament. Und natürlich Jesus Christus, wie er in der Bibel verkündigt wird, kein anderer Jesus. Und deshalb können wir das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist ein Unding, wenn man da einen Gegensatz konstruiert. Es ist eine ganz raffinierte Strategie der Schlange, Jesus gegen die Bibel auszuspielen. Es ist jeder, der ein bisschen denkt, muss merken, das ist unmöglich. Ja. Die Bibel ist Gottes Wort, sie enthält es nicht nur. Natürlich, wenn Zitate sind, die Satan spricht und so, ist klar, nicht in dem Sinn Gottes Wort, ja, aber in Gottes Wort und so wiedergegeben, was Satan gesagt hat und dann die Antwort des Herrn. Aber die Bibel insgesamt als Offenbarung, die Gott uns überliefert hat, ist Gottes Wort, durch Menschen geschrieben unter Einhauchung seines Geistes. 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott Theopneustos, also Gott gehaucht, von Gottes Geist eingegeben. Von Gott Geist gehaucht, ganz wörtlich. Und 2. Petrus 1, Vers 20 und 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Ganz klar. Und ja, ich denke, der Bruder Halbmorgen hat das ja auch ausführlich dargestellt, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Aber ich will einen Beleg noch bringen. Und zwar vielleicht auch für solche interessant, die bisher noch nicht so ein Vertrauen zu den Aussagen der Heiligen Schrift hatten. Und es ist etwas, was für mich auch eine ungeheure Glaubensbestätigung ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, nämlich die erfüllten Prophezeiungen. Die ungeheuer zahlreichen erfüllten Prophezeiungen. Das kann man nicht machen, ja, sondern das kann nur so sein, wenn es Gott geoffenbart hat, seinen Boten. Und zwar zum Beispiel der Informatiker Professor Werner Gitt, das statistisch einmal genau ausgerechnet. Das ist eben sein Beruf, ja, Statistiken auch. Und es ist aber sehr interessant. Er hat gesagt, die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31.176 Versen. Von diesen 31.176 Versen enthalten 6.408 Verse prophetische Aussagen, Zukunftsprophetie in dem Sinne. Von diesen Zukunftsvoraussagen haben sich inzwischen bereits die Voraussagen in 3268 Versen erfüllt. Das ist mehr als die Hälfte, hat sich bereits erfüllt. Die andere knappe Hälfte wird sich noch erfüllen. Davon dürfen wir ausgehen, denn das Einzigartige ist, dass sich alle Voraussagen genau so erfüllt haben, wie sie niedergeschrieben worden sind. Das gibt es in keinem anderen Buch der Welt. Weder beim Koran, noch in der Bhagavad Gita, noch bei Nostradamus, noch sonst irgendwo, sondern allein in der Heiligen Schrift. Und Gitt weist da noch nach, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, liegt bei der genannten Zahl von Versen und einer Trefferquote von 1 zu 2, also dass jedes zweite ein Treffer ist, wie bei den Losen, ja, 50-50, bei einer Wahrscheinlichkeit von 1,7 mal 10 hoch 984. Das ist eine 17 mit 984 Nullen, ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Und dieses Ergebnis weist überzeugend auf den göttlichen Urheber der Heiligen Schrift hin. Ich wollte es einfach mal zu bedenken geben, vielleicht auch für die, die noch nicht im Glauben stehen. Ja. Sag mir mal ein anderes Buch, wo es eine solche Zahl von erfüllten Prophezeiungen gibt. Konkret beziehen sich biblische Prophezeiungen zum Beispiel auf die Zerstörung der antiken Stadt Tyrus in Phönizien, in Hesekiel 26 bis 28, in allen Einzelheiten beschrieben. Und die letzte Erfüllungsstufe hatte sich 250 Jahre nach Hesekiel erst ist eingetreten, ja, später. Manches auch kurz darauf, aber die letzte Stufe 250 Jahre später. Ich kann das jetzt nicht ausführlicher darstellen, aber lohnt sich mal nachzulesen. Dann natürlich, das wissen wir alle, die weltweite Zerstreuung Israels, weil sie den Herrn abgelehnt hatten. Sie wurden zerstreut, aber auch die endzeitliche Sammlung, die Wiederentstehung des Staates Israel 1948 vor unseren Augen. Und natürlich auch der Lebens-, Leidens- und Herrlichkeitsweg des Messias, unseres Herrn Jesus Christus. Viele Prophezeiungen vom Geburtsort Bethlehem über das Zerteilen der Kleider am Kreuz und dass sie ihm Essig geben und ja, das bis hin zur Auferstehung auch, Himmelfahrt und Wiederkunft. Alles vorausgesagt und hat sich schon erfüllt oder wird sich auch noch erfüllen. Das war jetzt noch eine etwas lange Einleitung, aber wir sind doch schon etwa die Hälfte durch. Ich sage es einfach, damit ihr wisst, wie viel Kraft ihr noch braucht. Nun kommen möchte ich doch noch mit uns betrachten. Ich hoffe, es ist noch so interessant, dass wir es auch hören können. Drei ausgewählte Weltanschauungen, wie wir darauf apologetisch antworten, den Glauben verteidigen. Atheismus, Humanismus und Feminismus. Wir haben auch gerade als ARF ein Ideologienhandbuch veröffentlicht, wo also auch sämtliche Weltanschauungen, auch Kommunismus, Faschismus, Neomarxismus und so weiter alles dargestellt ist. Aber hier nur drei zur Auswahl. Der Atheismus ist ja nach wie vor sehr einflussreich, auch bei uns im westlichen Abendland, nicht nur im kommunistischen Bereich. Das ist, würde ich mal sagen, die häufigste Weltanschauung, die man heutzutage antrifft, auch bei uns, oder nicht? Ja, auf der Straße. Oft sehr verschleiert, ja, irgend so diffuse Gottesbilder vielleicht noch, aber im Grunde nicht der wirkliche Gott. Die Bibel sagt, zunächst einmal die biblische Aussage, wir wollen ja erstmal das Echte kennen, um das Unechte davon unterscheiden zu können. Die Bibel sagt, dass Gott existiert, ganz klar. Er ist ewig und unendlich, er ist zugleich persönlich und Mensch geworden. Er ist einer und auch dreieinig, wird heute leider zunehmend auch bestritten, dass Jesus Gott ist und der Heilige Geist Gott ist, aber das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Die Bibel bezeugt das ganz klar, dass Gott ein göttliches Wesen in drei Personen ist. Er offenbart sich als Vater, als Sohn. Der Sohn Gottes ist natürlich von Gott, dem Vater, auch Gott. Genau wie wenn Sie einen Sohn haben, ist auch Mensch. Man muss das heute leider schon begründen, weil es immer mehr bestritten wird. Und auch der Heilige Geist ist Gott. Denn der Heilige Geist hat personale Eigenschaften. Er kann belogen werden. Er vertritt den Vater und den Sohn bei uns nach dem Weggang des Herrn. Ich könnte jetzt viele Bibelstellen nennen. also dreieinig. Und er ist heilig und barmherzig, sein Wesen ist Liebe, das innerste Wesen. Aber heilig und barmherzig, gerecht und allmächtig. Der Atheismus sagt nun, es gibt keinen Gott. Atheos, kein Gott. Atheismus ist die Unkenntnis oder Bestreitung der Existenz Gottes oder auch eines Gottes. Im alten Griechenland und Rom galt als Atheist derjenige, der die heidnischen Staatsgötter nicht anerkannte. Da gab es den Begriff auch schon. Ein Vorwurf, der damals paradoxerweise gegen die urchristliche Gemeinde gerichtet wurde, die den Kaiserkult und die heidnischen Götter ablehnte. Der neuzeitliche Atheismus hingegen ist weit radikaler. Er leugnet das Vorhandensein von Gott oder Göttern überhaupt, generell. Ursache davon ist zum Beispiel die Aufklärungsphilosophie, die Entheiligung der Welt, wenn man so nennen will, die Emanzipation des Menschen, die Selbstverwirklichung und auch die historisch-kritische Methode in der dann nur noch sogenannten Theologie, wo das grassiert. Und das ist Monopol an den staatlichen Universitäten bei uns in Deutschland. Manchmal sage ich auch hysterisch-kritisch, weil das dermaßen, ja, im negativen Sinne auch intolerant ist gegen ein bibeltreues Verständnis, dass ein bibeltreuer Theologe so gut wie keine Chance hat, an einer staatlichen Hochschule zu unterrichten. Wir wissen auch, wie die Anerkennungsprozesse schwierig sind, jetzt von Gießen und so weiter. Das möchte ich jetzt hier nicht vertiefen. Jedenfalls einflussreiche Vertreter des Atheismus in der Neuzeit, etwa Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Albert Camus, Jean-Paul Sartre und Dorothee Sölle, Gott ist tot, Theologie, letzteres. Das ist auch ein Widerspruch in sich, aber das wurde so formuliert. Ludwig Feuerbach, ein deutscher Philosoph des 19. Jahrhunderts, behauptete, Gott sei nichts anderes als eine Projektion menschlicher Vorstellungen. Der Mensch wünsche sich Vollkommenheit und Größe und, da er diese nicht besitze, projiziere er seine eigene Größe an den Himmel, so wie so ein Leuchtstrahler, und das sei nun Gott. Also von unten nach oben würden Gottesbilder erzeugt. Karl Marx knüpfte daran an und bezeichnete Religion als Opium für das Volk, so der bekannte Satz. Und dadurch, durch dieses Opium, durch dieses Rauschmittel, würden Menschen in Abhängigkeit gehalten von der herrschenden Klasse. Und deshalb muss die Religion beseitigt werden. Und man hat es sehr brutal im Kommunismus gemacht. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, sprach von Gott als von einer kollektiven Neurose der Menschheit, also von einer Krankheit. Muss man wissen, wenn man so Psychologie-Fan ist. Der Mensch bildete sich Gott nur ein und das sei ein krankhafter Zustand. Es waren nicht alle seiner Nachfolger so radikal, aber C.G. Jung, noch weit gefährlicher, hat ja die ganzen heidnischen Götter wieder zurückgeholt ins Abendland. Friedrich Nietzsche, der Gottesgegner, der übrigens im geistigen Wahnsinn endete, er verkündete anstelle von Gott, der tot sei, den Übermenschen, der sich aus allen Fesseln religiöser Versklavung löse und der Erde treu bleibe, so im Zarathustra. Nun, kurz nur jetzt eine Kritik des Atheismus, apologetische Antwort. Erstens, Gott selbst hat sich geoffenbart. Wer offene Augen hat, kann das nicht bestreiten. Er hat sich geoffenbart in der Heiligen Schrift. Ich habe als ein Beispiel die vielen Prophezeiungen genannt, die sich erfüllt haben. Auch ein geradezu mathematischer Beweis, wenn man so will. Gott hat sich geoffenbart in der Schöpfung, trotz aller Gefallenheit und Verfinsterung. Wer offene Augen hat für Pflanzen, für Tiere, der sieht einfach, dass da ein Plan dahinter steckt. Es gibt jetzt auch die Bewegung des Intelligent Design aus USA kommend, was eine große Diskussion über Evolution und Schöpfung auch bei uns ausgelöst hat. Man merkt einfach, dass sich das nicht einfach von der Hand weisen lässt, die Schöpfung. Gott hat sich geoffenbart in der Geschichte. Augenscheinliches und deutliches Ergebnis ist zum Beispiel die Heimkehr Israels. Ja, habe ich auch schon erwähnt, 1948. Gott offenbart sich auch im Gewissen. Römer 2, Vers 14 bis 16. Den Heiden ist das Gesetz in ihr Gewissen geschrieben. Sogar so offenbart sich der Herr. Und natürlich offenbart sich Gott vor allem und heilbringend in seinem Sohn Jesus Christus. Also erstens, Gott hat sich selber geoffenbart. Zweitens gibt es auch in der philosophischen Tradition Gottesbeweise, die durchaus schlüssig sind, zum Beispiel den kosmologischen Gottesbeweis. Das heißt, dass man von dem Schöpfer, dass man auf den Schöpfer rückschließt aufgrund der wunderbaren Beschaffenheit der Welt. Man sieht also, dass hier ein Plan ist und dann schließt man zurück auf einen Schöpfer. Das berührt sich auch mit dem, was ich schon vorhin erwähnt habe. Immanuel Kant, der bekannte Philosoph, Aufklärungsphilosoph, hat alle überlieferten Gottesbeweise von Thomas von Aquin und anderen abgewiesen. Aber auch er hat sogar gesagt, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gewissen in mir weisen auf einen Schöpfer hin. Selbst dieser eher dem gottlosen Bereich zuzuordnende Philosoph hat das festgehalten. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gewissen in mir. Falls wir es heute Abend erleben und die Wolken weggehen, kann man übrigens eine totale Mondfinsternis um 23 Uhr beobachten. Das nur als Hinweis. Falls wir da noch munter sind, gehen wir alle noch raus und können auch dann ein großes Wunder sehen. Mondfinsternis. Ja, und drittens, bei der Leugnung der Existenz Gottes setzt sich der Leugner selbst an Gottes Stelle. Ist uns das bewusst? Wer Gott leugnet, setzt sich selber an seine Stelle und sagt, es gibt keinen Gott. Dann ist der Mensch, meint, er sei so groß und Gott irgendwo gibt es ja nicht, so klein, nicht? Er macht sich selber zum Gott. Und warum? Weil der Mensch behauptet, er sei allwissend, indem er sagt, dass es keinen Gott gibt. So ist es nur folgerichtig, dass Nietzsche den Übermenschen verkündet hat und damit scheitern musste. In seiner eigenen Existenz, es ist ein Bild des Jammers, wenn man diese Bilder, die letzten 10 Lebensjahre des Gottesfeindes Nietzsche sieht. Ich habe selber das Haus besucht, wo er gewirkt hat, in Sils Maria im Engadin, wo also erschütternde Zeugnisse seiner geistigen Umnachtung fotografiert sind. So wollen wir hoffentlich nicht enden. Dann muss ich noch, wie viel Zeit bleibt mir noch? Noch 2 Weltanschauungen wollte ich zumindest streifen, den Humanismus und den Feminismus mit dem Genderismus, sehr aktuell. Der Humanismus wurde auch schon mehrfach erwähnt, auch gestern Abend, wo es um die Versuchungen ging, die an den Herrn Jesus herangetragen wurden, hat Bruder Becker ja einiges gesagt, dass der Humanist Steine zu Brot macht und die Welt verbessern will, anstatt zur Buße zu rufen. Brot für die Welt statt Umkehr zum Herrn. Ich bin nicht dagegen, dass wir Arme speisen, versteht mich nicht falsch. Ja? Aber das darf nicht alles sein, das darf nicht das Erste sein, sondern das gehört dann als Konsequenz des Glaubens dazu. Aber der Humanismus will eben gute Werke ohne Gott. Das ist sein Grundproblem. Zunächst aber, was sagt denn die Bibel über das Wesen des Menschen? Wer ist der Mensch? Nicht was ist der Mensch? Wer ist der Mensch? So habe ich auch eine Schrift bezeichnet. Der Mensch ist kein Es, sondern ein Er oder auch eine Sie, natürlich. Aber kein Es. In biblischer Sicht ist der Mensch Geschöpf Gottes. Eine lebendige Seele. 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Dort heißt es, dass der Mensch geschaffen ist aus Erde, Adama, und aus Lebensatem, Ruach oder Neshama, also aus Materie und Geist. Die Erde steht für die Materie und dieser Lebensatem ist das Geistige, das Gott hineingelegt hat. Und dadurch wurde die Materie belebt. Unser Leib, ja, ist ja Materie, geht auch wieder in Materie über. Aber der Geist ist ewig, entweder in Himmel oder Hölle dann allerdings in der Ewigkeit. Und auch eine leibliche Auferstehung natürlich. Leiblich, aber mit einem verwandelten Herrlichkeitsleib. Das ist biblische Lehre über den Menschen. Der Mensch existiert in Beziehung zum Schöpfer. Aber der Mensch ist gefallen, völlig verderbt durch die Sünde. Und das ist nun wichtig. Auch im katholischen Bereich wird zum Beispiel gelehrt, der Mensch ist nicht tot in Sünden, nicht völlig verdorben, sondern nur lädiert, verletzt, eingeschränkt. Und durch die sakramentale Gnade, die eingegossen wird, wird wieder ja, die Vollkommenheit des Menschen entfaltet, vor allem verkörpert in der katholischen Kirche. Die Reformatoren, anknüpfend an die Heilige Schrift, haben das deutlicher gesehen. Die haben gesehen, dass in uns nichts Gutes ist, an das man anknüpfen könnte. Dass Gott uns völlig erneuern muss durch seinen Geist. Dass wir völlig gefallene Kreaturen sind. Und deshalb ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben und hat das vollkommene Opfer gebracht. Nicht nur ein Teilopfer, um unsere angekratzten, noch halbwegs guten Kräfte zu mobilisieren, sondern ein vollkommenes Opfer, um die Toten zum Leben zu erwecken. Versteht ihr den Unterschied? Grundsätzlicher Unterschied auch zum Katholizismus. Ja, wo nur so das beschädigt ist, aber nicht tot in Sünden. Da gibt's auch eine Todsünde, ist aber was anderes dort, ja. Auch die Begriffe muss man genau unterscheiden. Aber die Bibel sagt, wir sind tot in Sünden. Mit Christus dann auch gekreuzigt und neu auferstanden im Glauben. Nun, was sagt der Humanismus? Er behauptet, der Mensch ist gut von Natur aus, nicht böse. Komme ich noch zurück drauf. Nur die Gesellschaft habe den Menschen verdorben, wird behauptet. Sehr aktuell auch heute. Neomarxismus. Das hat aber schon der Philosoph Jean-Jacques Rousseau formuliert in der Aufklärungszeit. Dieser wollte deshalb Kinder in besonderen Heimen aufziehen lassen, um sie dem schädlichen Einfluss der Gesellschaft zu entziehen. Und dann meinte er, man könne das von Natur aus Gute enthalten, indem man sie von der Gesellschaft wegtut in gezielte Heime. Und das ist aber auch gescheitert, weil das Böse schon im Herzen sitzt. Von Natur aus. Das erkennt der Humanist nicht oder nicht genügend. Auch der Idealismus steht in Verbindung zum optimistischen Humanismus, also Humanum, das Menschliche auf Deutsch übrigens, Entschuldigung, ja, Homo, der Mensch, lateinisch Homo, Hominis. Und der Idealismus sagt auch, dass im Menschen etwas Gutes sei, sogar Göttliches, die göttliche Idee bei Plato, ein guter Kern, ein göttlicher Funke, so verschiedene Mystiker, eine unsterbliche Seele, die aber von Natur aus schon sich höher entwickelt, die keine Erlösung braucht, so bei Romantikern, oder es wird verschwommen, nur so angedeutet, oder auch die Vernunft sei das Göttliche im Menschen, so das, was da oben sich abspielt, das wird dann idealisiert. Mit dem Humanismus in Verbindung steht auch der Kollektivismus, das heißt, die Vorstellung, dass alles eine große Zusammenballung geben soll von Individuen, die dann eine neue Welt schaffen. Das Kollektiv der Masse sozusagen, was man auch im Marxismus und eben Kommunismus schon gehört hatte. Das ist dann das Reich der vereinigten Menschheit. Die Weltökumene, die bringe den Weltfrieden. Ökumenischer Rat der Kirchen, auch Vatikan, das geht immer mehr auch zusammen. Und wird sicherlich die antichristliche Weltherrschaft hervorbringen. Als Kritik am Humanismus nur kurz folgende Punkte. Ich habe schon gesagt, der Mensch ist komplett als geistiges, leibliches Wesen der Sünde verfallen. Nicht nur sein Leib, auch sein Geist. Es wird oft übersehen von Idealisten, die meinen, ja, der Leib, der sündigt, aber unser Geist, der steht über allem. Nein, die Sünde beginnt ja im Geist, im Herzen, im Inneren. Der Leib, der handelt nicht automatisch ohne Steuerung. Das wissen ja selbst Gehirnwissenschaftler. John Eccles hat ja auch schon festgestellt, der Nobelpreisträger, dass es nicht einfach ein Gehirn ist, sondern dass da eine geistige Kraft einwirken muss auf diese Gehirnzellen. Also alles ist der Sünde verfallen, nicht nur ein Teil. 1. Mose 8, 21. Jetzt kommen drei Belege aus der Bibel. 1. Mose 8, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Schon bei Kindern ist das ja eingeimpft, von der Erbsünde her. Dann, und das steht auch in Psalm 51, Vers 7, diese Erbsünde, wenn man es so bezeichnen will. Ich weiß, das ist missverständlich manchmal, aber es ist doch von Adam und Eva her in unseren, ja, will man sie jetzt biologisch erklären oder anders, jedenfalls fast wie in den Genen vorhanden, diese Versuchbarkeit, diese Sündhaftigkeit. Da heißt es in Psalm 51, Vers 7, siehe, ich bin als Sünder geboren, schon geboren, nicht geworden. Und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Empfangen, da geht es noch weiter zurück. Und Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und ich ergänze, auch nicht Maria, die Mutter Jesu. Wenn Maria die Ausnahme wäre, müsste hier stehen, außer Maria. Ja, versteht ihr? Wird ja behauptet, die sei unbefleckt empfangen worden. Aber hier steht es nicht. Das nur nebenbei bemerkt. Der Hochmut ist die Wurzel der Sünde.
Das hat zum Beispiel auch Luther in Anknüpfung an Augustin sehr gut herausgearbeitet, dass das die Wurzel der Sünden ist und die anderen daraus folgern. Der Hochmut kann zum Beispiel auch sein, wenn es heute manchmal Kreise gibt, die sagen, wir sündigen überhaupt nicht mehr. Seien wir auch da vorsichtig. Man muss nicht immer nur an die groben Sünden denken. Es gibt die feinen Sünden des Herzens, wo man sich dann über andere stellt und sich für etwas Besseres hält und dann so eine Klassengesellschaft auch im christlichen Lager betrieben wird. Sicher, es gibt einen Prozess der Heiligung, dass man fortschreitet. Das soll auch so sein. Aber in 1. Johannes 1 steht ganz klar, wer sagt, er würde nicht sündigen, er habe keine Sünde, der macht Gott zum Lügner. Wir sündigen nur insofern nicht mehr, als der Herr in uns wohnt. Der Herr in uns kann nicht sündigen. Und wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, insofern sündigen wir nicht. Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wenn wir ehrlich sind, denke ich wir alle, dass auch hier noch ein Kampf tobt zwischen Fleisch und Geist. Oder gibt es jemanden, der das nicht mehr erlebt? Ich will jetzt niemand, keine Hand hier sehen, aber man muss da einfach mal sich prüfen auch. Aber man darf den Herrn um Kraft bitten. Ja, wir müssen nicht einfach der Sünde nachgeben. Wir können ihr widerstehen. Nicht wir, ja, der Herr in uns, so muss ich sagen. Christus in uns. Das war auch das Geheimnis von Hudson Taylor und vielen anderen Gottesmännern, was sich haben ganz leiten lassen von Christus in uns. Er hat ihren Weg geleitet. Ja, dann die vereinigte Menschheit. Der Gipfelpunkt des Humanismus trägt dreimal die Zahl des Menschen. 666. 666. Die Zahl des Tieres aus dem Meer, des Antichristen. Das wird das Ziel sein der Welteinheitsgesellschaft, Weltökumene. Es wird keiner kaufen oder verkaufen können, wenn er nicht dieses Mahlzeichen trägt. Drüben liegt eine sehr interessante Schrift von Bruder Grebe aus, habe ich noch gelesen kürzlich. Da wollte ich darauf hinweisen, er weist auf die hin, dass heute technisch ja schon alles möglich ist, um alles zu kontrollieren mit Chip und was auch immer. Man kann nichts mehr kaufen, ohne dass es alles erfasst wird. Man soll jetzt dann auch schon solche Chips bei sich tragen, dass man geortet werden kann. Wenn jemand verloren geht, könnte ja sein, wird jemand entführt. Da kann man vom Weltraum genau sehen, wo sich jeder aufhält. Also ungeheure technische Möglichkeiten heute, Navigationssysteme. Natürlich sind die Dinge auch nützlich, ja. Sie haben auch ihre guten Seiten. Aber wenn entsprechende Diktatur entsteht, wenn entsprechende Menschen oder satanisch inspirierte Menschen das missbrauchen, dann wehe denen, die das Mahlzeichen angenommen haben. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt schon das Autonavigationssystem das Mahlzeichen ist, versteht mich jetzt falsch. Aber ich wollte sagen, die technische Entwicklung geht darauf hin, auf die allseitige Kontrollierbarkeit. Ja, ich hoffe, man versteht das jetzt richtig. Und wir sollen uns auf keinen Fall etwas in die Hand oder Stirn oder auch anderswo programmieren lassen, was hier in diese Richtung gehen könnte. 666. Nur noch der Feminismus. Das ist sicherlich eine der gefährlichsten und antichristlichsten Ideologien in der Endzeit. Lateinisch femina, die Frau. Und ich möchte sagen, wir haben hoffentlich alle nichts gegen Frauen. Die Frauen ohnehin nicht und die Männer auch nicht. Ja. Das möchte ich vorausschicken. Aber die Bibel und Gott ist ein Gott der Ordnung. Er hat genaue Ordnungen gegeben, etwa in Epheser 5 über die Geschlechter, den Umgang miteinander, die Hauptstellung des Mannes und so weiter. Ich hoffe, wir kennen alle dieses Kapitel, Epheser 5, möchte es jetzt nicht lesen. Und natürlich gab es viel Ungerechtigkeit in der Geschichte, dass Frauen benachteiligt waren, bis vor einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten auch. Sie hatten nicht die gleichen Arbeitsbedingungen, kein Wahlrecht, auch in Deutschland. Noch im 18. oder 19. Jahrhundert, im 18. gab es sowieso noch keine Wahlen, glaube ich, aber am Anfang auch in den demokratischen Systemen. Es gibt ja jetzt Bestrebungen, auch wieder die Monarchie bei uns einzuführen. Ich habe es gerade letzte Woche in Idea gelesen. Gut, möchte ich nicht vertiefen jetzt. Jedenfalls, es gab also wirklich Benachteiligung von Frauen. Und da ist es sicher berechtigt gewesen, dass die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts aufgetreten ist und sich eingesetzt hat für die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung der Frau, etwa bessere Arbeitsbedingungen, Wahlrecht, bessere Bildungsmöglichkeiten, wie die Männer eben. Und das halte ich durchaus auch für biblisch, zumal ja auch unser Herr Jesus Frauen in seinem Gefolge hatte. Das wissen wir auch, das waren auch die ersten Zeuginnen der Auferstehung. In 1. Korinther 15 werden sie nur deshalb nicht genannt, weil da Männer genannt werden, die damals als Zeugen nur galten. Aber in den Evangelien werden die Frauen genannt und das ist deshalb umso glaubwürdiger, ja, weil Frauen eben kein Zeugenrecht hatten in dem damaligen Umfeld, die das gelesen hatten. Aber beim Herrn Jesus, Maria Magdalena und andere waren hier die ersten Auferstehungszeuginnen. Und so hat diese Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts sich auch eingesetzt für die Gleichstellung der Frau im gesellschaftlich-politischen Bereich. Damals waren auch christlich geprägte Frauen mit tonführend in dieser Bewegung. Heute ist das völlig anders. Damals hatten radikale Stimmen keine Chance, aber heute sind es radikale Stimmen, die eine neue Ethik fordern oder gar keine Ethik mehr. Eine Beseitigung aller sexuellen Tabus, eine Freigabe der Abtreibung. Wir haben abgetrieben, so erschien ja, ich glaube, der Stern war es in den 60er Jahren. Das hat also diese ganze Abtreibungswelle enorm beschleunigt, eine schreckliche Blutschuld. Ja, und heute haben wir die feministische Bewegung überall sitzen, in der Politik, in den Kirchen, bis hinein in die Freikirchen. Auch die Methodisten haben jetzt ihre Bischöfin. Das ist biblisch nicht vorgesehen. Ich möchte es einmal so sagen, hier unter uns, solange man es noch sagen darf. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Frau viele gute Aufgaben hat in der Gemeinde Jesu. Kinderarbeit, Frauenarbeit, diakonische Aufgaben, auch Missionen in Ländern an Frauen und Kindern und so weiter. Aber sie soll keine Hauptstellung einnehmen in der Gemeinde und auch keine Lehrfunktion über Männer ausüben in dem Sinne. So verstehe ich diese Stellen. Ich habe mir sie jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich hoffe, ihr kennt die alle. Und heute ist das alles hinweggefegt, bis hinein in Kirchen, in Gemeinschaftskreise. Da kommt es auch zunehmend jetzt mit Pastorinnen und Predigerinnen. Ich weiß ja nicht, ob da jemand hier anders denkt. Wir können gerne nachher auch noch darüber reden. Von der Bibel her sehe ich das nicht so. Und man sieht eben gar nicht mehr, will nicht mehr sehen, wie viele gute Aufgaben die Frau hat und dass sie da voll ausgeschöpft ist. Meine Frau macht auch Kinderarbeit. Und sie hat da genauso viel zu tun, wie wenn ich einen Vortrag vorbereite. Ja, ich sehe, wie viel schöne, aber auch harte Arbeit das ist. Und die Kinder dann ruhig zu halten und so weiter. Nun also die Ziele des heutigen Feminismus. Das ist zum einen der Kampf gegen den sogenannten Sexismus. Das heißt die Benachteiligung oder Unterdrückung wegen des Geschlechts. Das heißt Sexismus. Das wissen viele gar nicht. Und dieser Kampf führt bis zu einer Veränderung der Sprache und natürlich auch der Kleidung. Das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber da muss man auch mal drüber nachdenken. Dann die Überwindung des Patriarchats, zu Deutsch Vaterherrschaft. Dem Patriarchat werden zum Teil zu Recht Männerherrschaft, Ungerechtigkeit und Unterdrückung unterstellt. Das gab es sicherlich auch, gibt es auch heute noch in manchen Kreisen und Familien. Unterdrückung sollte nicht verbunden sein mit einer biblischen Hauptstellung. Das darf nicht sein. Das ist nicht biblisch, sondern was sollen die Männer tun? Sie sollen ihre Frauen lieben, so wie der Herr die Gemeinde geliebt hat. Und dann kann keine Unterdrückung daraus erwachsen. Und die Frauen werden sich dann auch gerne unterordnen, ihren Männern in dem Herrn allerdings. Also soweit die Männer im Herrn sind, nicht wenn sie willkürlich irgendwie mit Gewalt und gegen den Willen Gottes die Frauen zu etwas zwingen. Das ist die Grenze. Dann gilt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29, glaube ich. Ja, und dann ein weiteres Ziel des Feminismus ist die totale Aufhebung der geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilung. Nach Auffassung von Feministinnen wird man zur Frau nicht geboren, sondern gemacht. Beispiel Rousseau hatten wir ja auch schon, nicht? Angeblich gut, nur die Gesellschaft verändert den Menschen. Und das hat man jetzt auf die Geschlechterbeziehungen übertragen. Ein Buch vor einigen Jahren hieß, wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu gemacht. Ja, und dann gibt man halt den Mädchen heute auch die Kampfwaffen und alles, damit die auch in den Krieg ziehen können. Das ist dann der neue Trend. Ob das so viel besser ist, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich komme darauf noch zurück, gleich im Zusammenhang mit dem Genderismus. Das ist nämlich genau die Problematik. Und dann natürlich, was besonders gegen Gott sich richtet und seine Ordnungen, die vollkommen frei auslebbare Sexualität bis hin zu Lesbianismus, also gleichgeschlechtlichen Beziehungen und Inzest. Und das geht dann noch weiter, das androgyne Wesen, es gibt nicht Mann und Frau, wird behauptet, sondern der Mann sei auch eine Frau, die Frau ein Mann. Das kommt von C.G. Jung her, der Animus und Anima-Theorie aufgestellt hat und gesagt, dass der Mann eben auch die Frau in sich trägt und die Frau den Mann. Und hin und her wird das alles vermischt. Jeder sei im Grunde ein Zwitter. Ja, also ich kann das so nicht sehen, zumindest für mich nicht. Ich stamme auch nicht von den Affen ab, aber manche offenbar können das heute nicht mehr unterscheiden. Und deshalb möchte ich jetzt doch sagen, sollten wir uns auch so kleiden, dass wir als Mann und Frau erkennbar bleiben. Ja, das denke ich ist auf jeden Fall Gottes Wille. Egal wie man jetzt über einzelne Kleidungsstücke denken mag, aber die Frau sollte als Frau erkennbar bleiben. Es gibt manchmal, laufen Menschen rum, ich kann nicht mehr unterscheiden, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und das ist sicherlich gegen Gottes Willen, ja, wenn es so weit geht. Heidnische Mutterkulte, das möchte ich nur erwähnen. Und jetzt gibt es ja diese sogenannte Bibel in gerechter Sprache und auch schon Gottesdienstordnungen in gerechter Sprache, gerade im Rheinland. Ich glaube, wir sind ja hier innerhalb der rheinischen Kirche, wenn man es mal von daher sieht. Das ist also endzeitlich, dass hier Gott Vater und Mutter jetzt gesagt wird und gebetet wird für Schwule und Lesben. Das steht auch in dieser Kirchenordnung jetzt drin, dass sich gut entfalten können und. Ja, es wurde schon gesagt, wie kann man sagen, das sei noch von Gott eine solche Institution, die jetzt so Gottes Wort verfälscht. Der Historiker Lutz von Padberg hat einmal geschrieben über die Strategien der feministischen Bewegung, möchte das kurz zitieren. Die Strategien reichen von der großen Verweigerung über den totalen Klassenkampf bis hin zur handgreiflichen Vernichtung der Männer. In vielen Schriften wird die marxistische Klassenanalyse auf die Geschlechterbeziehung übertragen, indem die Frauen als die unterdrückte Klasse bezeichnet werden. Das ist jetzt die neue unterdrückte Klasse. Konsequenterweise ist dann der Klassenkampf die einzige Methode der Überwindung. Kate Millett propagiert dafür die feministische Revolution. Stationen auf diesem Weg sind der Kampf gegen die Mutterschaft, ist ja schon sehr erfolgreich bei uns, leider, der Kampf gegen die Mutterschaft und den Zwang von Fortpflanzung und Kindererziehung. Also alle Kinder in die Krippen. Ursula von der Leyen macht die beste sozialistische Politik inzwischen. Dann schreibt von Padberg weiter die Verweigerung der Hausarbeit. Ich helfe meiner Frau auch in der Küche, also das nebenbei bemerkt. Das sollte man einfach, wenn auch Kinder da sind, unterstützen. Nicht, dass er mich jetzt falsch versteht. Aber die Verweigerung ist was anderes. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja. Sagt uns Gottes Wort. Dann die Ablehnung der sozialen Konditionierung und die Schaffung eines neuen Bewusstseins der Frauen als Kampfklasse. Zitat Ende von Padberg. Und ein Magazin ist natürlich Emma. Kampfklasse sofort gegen die Frau Eva Herrmann, die ja das Buch geschrieben hatte. Wie heißt nochmal das Eva-Prinzip? Sofort ging ein Sturm los aus diesem Emma-Büro, Emma-Redaktion. Und sie hat vorerst jetzt ihren Posten als Tagesschau-Sprecherin oder was? Tagesschau, glaube ich. Wir haben keinen Fernseher, aber ich habe gehört, sie ist Nachrichtensprecherin. Hat sie dann sofort verloren. Sie hatte zu entscheiden, wenn du dieses Buch rausbringst, dann bist dein Job los. So wurde Druck ausgeübt. Öffentlich-rechtliche Medien. Naja. Nun der Genderismus. Wer hat davon schon gehört? Noch nicht alle. Ja, das ist nun sozusagen der letzte Schrei des Feminismus, vorerst letzte Schrei. Genderismus oder Englisch Gender Mainstreaming kommt von Lateinisch Genus, das Geschlecht oder die Art, und das bezeichnet das autonom bestimmte Geschlecht. Ich will Mädchen sein, ich will Junge sein. Der andere Begriff ist Sexos, griechisch, und das bezeichnet das vorgegebene biologische Geschlecht. Ich bin geboren als Mädchen oder als Junge. Und was tut jetzt die Ideologie des Genderismus? Sie sagt, ich bin geboren als Junge, aber ich will jetzt ein Mädchen sein. Oder umgekehrt. Ja? Es wird völlig der von Gott gegebene Geschlechterunterschied ausgelöscht. Bis hin zur operativen Umwandlung. Obwohl das im Grunde nicht geht, aber man versucht es ja und man lässt sich verstümmeln. Eine schreckliche Sache. So wie bei den Heiden früher. Ja, haben sie auch solche Sachen getrieben. Es sind auch Kinder dabei. Ich will da jetzt nicht in Einzelheiten gehen. Aber es ist der selbstüberhebliche Versuch, das Geschlecht selber zu bestimmen. Gegen Gottes Ordnung. Der Mensch rebelliert gegen Gottes Ordnung, will sich selber in den Tempel Gottes setzen und gibt vor, er sei Gott. Ein schrecklicher Gräuel. Und so weit sind wir jetzt. Das geht ja immer noch weiter. Ich habe vor einigen Jahren eine Todesanzeige auf das christliche Abendland verfasst. Ich habe es jetzt nicht auswendig, alles im Kopf, aber habe dann geschrieben, dass diese Abwärtsentwicklung dann angefangen hat mit der Freigabe der Gotteslästerung. Dann kam Pornografie, Abtreibung, Homosexualität, Lesbianismus. Jetzt kommt dann auch Inzest und Sodomie. Das ist dann sind wir dann bei Sodom und Gomorra, nicht? Wieder angelangt. Pädophilie wäre noch zu nennen. Ersparen Sie mir hier noch weitere Beispiele. Wir sehen also auch, wie weit wir hier fortgeschritten sind. Und wenn wir noch nicht in der antichristlichen Zeit leben sollten, dann in der vorantichristlichen. Ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch keine unterschiedliche Meinung darüber. Auch wenn man über die Entrückung vielleicht verschiedene Ansichten hat. Aber diese vorantichristliche Epoche ist auf jeden Fall angebrochen. In einer zunehmenden Steigerung. Die Heilige Schrift sagt dagegen, dass Gott den Menschen schuf zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie, nicht ihn, als Mann und Frau. 1. Mose 1,27. Ein Plural steht hier. Er schuf sie als Mann und Frau. Die biblische Schöpfungsordnung kennt die Menschen nicht als zweigeschlechtliche Zwitterwesen, sondern von Anfang an als Mann und Frau in ihrer jeweiligen Geschlechtlichkeit. Vollends deutlich wird das am Fruchtbarkeitssegen. Im nächsten Vers, der nur angesichts eines Menschenpaares, eines biologisch fortpflanzungsfähigen Menschenpaares, einen Sinn ergibt. Seid fruchtbar und mehret euch. Gegen alle Vereinheitlichungstendenzen ist zu sagen, die Geschlechter sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sowohl der Mann als auch die Frau haben je ihre eigenen geschlechtsspezifischen Eigenarten, Stärken und Schwächen von ihrer Anlage her mitbekommen. Und diese Unterschiede sind bedeutsam, dürfen auch nicht aufgehoben werden. Wer das aufhebt, betreibt Sünde und ist in der Gottesferne. Die Einehe ist nach dem Zeugnis der Bibel nicht eine unter mehreren gleichberechtigten Partnerschaftsformen, sondern die einzige, die Gottes Schöpfungsordnung entspricht. Die Einehe allein bietet durch ihre Dauerhaftigkeit die nötige Geborgenheit für Ehegatten und Kinder. Sie allein vermag die Partner vor Ausbeutung und sexuellen Missbrauch durch andere zu schützen. Im Neuen Testament wird sie sogar als Abbild der Beziehung zwischen Gott und der christlichen Gemeinde gesehen, Epheser 5. Dagegen wird die Polygamie, die Mehrehe, im Alten Testament von Gott allenfalls zeitweilig geduldet, zumeist aber bestraft und ist mit Gericht in Verbindung. Es fängt schon an bei Abraham und Hagar und Sarah, ja, wo dann dieser Konflikt zwischen Isaak und Ismael erwächst, wo dann die Magd erst einmal ihm ein Kind zeugen soll, welche Schande und welcher Fluch ist daraus erwachsen bis heute. Der Konflikt zwischen arabischen Ländern und Israel zum Beispiel. Also die Polygamie können wir nicht gutheißen. Die Mormonen haben sich auf solche Stellen berufen. Und das natürlich hat nichts mit Christentum zu tun. Und im Neuen Testament ist sie völlig indiskutabel, die Polygamie. Lesbianismus, Homosexualität und andere Perversionen sind für Gott ein Gräuel. Wer vielleicht solche Empfindungen spürt, soll sie unter das Blut Jesu bringen und kann auch Änderung erfahren. Das möchte ich auch seelsorgerlich sagen, wenn jemand betroffen sein sollte. Zur Sünde wird es, wenn man diese Dinge auslebt und nicht sich verändern lassen will. Und das ist ja heute das Programm, bis hin zu Antidiskriminierungsgesetzen, dass Sünde nicht mehr Sünde genannt werden darf irgendwann. So jetzt in Frankreich ja geschehen, wo der Abgeordnete verurteilt wurde zu 3.000 Euro Geldstrafe, weil er sich kritisch über Homosexualität geäußert hat. Das sei eine Hasspredigt, hieß es. Bei uns steht es auch kurz vor der Tür, diese Gesetzgebung, dass sie noch verschärft wird. Wir wollen seelsorgerlich helfen, diesen Menschen, ganz klar. Aber wir dürfen nicht Sünde als normal hinstellen. Das können und dürfen wir von unserem Gewissen her nicht und von der Bibel her eben vor allem auch nicht. Körperliche Liebe außerhalb der Ehe wird in der Bibel als Unzucht bezeichnet. Das ist heute auch sehr unpopulär, selbst in christlichen Kreisen, wenn man das benennt. Die körperliche Vereinigung gehört in die Ehe. Auch mit Zärtlichkeiten vor der Ehe sollte man vorsichtig sein, weil da schnell mehr daraus erwachsen kann, möchte ich auch seelsorgerlich einmal so sagen. Erst wenn man sich ganz gewiss ist, sollte man sich dann verloben und, wenn es Gott einen dann klar gezeigt hat, heiraten. Und dann dahin gehört dann auch die körperliche Vereinigung, nicht vorher. Früher war das selbstverständlich, heute kommt man schon fast vor wie jemand vom Mond, wenn man das sagt, auch in christlichen Kreisen. Aber in der Bibel ist es ganz klar, 1. Korinther 5, 1. Korinther 6 und so weiter. Also wer für sogenannte freie Liebe eintritt, kann sich damit nicht auf christliche Freiheit berufen. Er muss sehen, dass Freiheit im biblischen Sinn nicht Willkür und Zügellosigkeit bedeutet, sondern frei sein für Gott, für den Dienst Gottes. Der Missbrauch der Sexualität, einer von Gott geschenkten Gabe, kann niemals Ausdruck christlicher Freiheit sein. Und zur Abtreibungsfrage, nur kurz zwei, drei Sätze, ich hoffe, dass uns das allen klar ist, dass sich von der Zeugung an, nicht erst von der Geburt an, um einen Menschen handelt, der nur Zeit braucht, um zu wachsen und zu reifen. Die befruchtete Eizelle ist bereits der Mensch en miniature, in der kleinsten Form. Ja, oder gibt es jemanden, der das nicht so sieht? Die Naturwissenschaft bestätigt es ja, aber in der Gesetzgebung wird zwar auch anerkannt, aber die Abtreibung wird auch erlaubt. Das ist unsere paradoxe Gesetzgebung in der Frage seit etlichen Jahren. Motive wie Wohlstand oder Selbstverwirklichung haben hinter das Lebensrecht des ungeborenen Kindes zurückzutreten. Wir sollten Betroffenen helfen, materiell, seelsorgerlich, offene Häuser haben, aber wir können nicht sagen, treibt das Kind ab, sondern sonst werden wir mitschuldig an einer Tötung. Und vollends der Rückfall in heidnische Kulte und Naturreligionen, Mutterreligionen, Mutterunsere, ja, schrecklich. Das ist eine schwere Sünde, die das Gericht Gottes auf sich zieht. Siehe das erste Gebot. Und Kirchen, die solche Pseudogebete sprechen, sind keine Kirchen mehr im Sinne der Heiligen Schrift. Die Entscheidung für den Herrn Jesus Christus ist nicht irgendeine Entscheidung, sondern der Schritt, der das gesamte Leben bestimmt und verändert, zum Guten verändert. Ich lade auch heute jeden ein, der es noch nicht getan hat, sich einladen zu lassen, sich ziehen zu lassen von Gott, diesen Schritt zu tun, in das Reich des Lichts, der Liebe und der Wahrheit. Komm zu Jesus und werde ein neuer Mensch. Und wenn du schon Christ bist, dann bleibe ihm treu bis ans Ende. Amen. Amen. Wir erheben uns und beten ihn an. Ja, Herr Jesus Christus, du Lamm Gottes, wir beten dich an. Du hast getragen auf Golgatha unsere Sünde und Schuld, hast uns reingewaschen durch dein teures Blut. Und wir haben so viel jetzt auch gehört von Dingen, wo Menschen befleckt sind mit Sünde und Gräueln. O Herr, schenk noch Umkehr, schenk noch Gnadenzeit. Danke, dass du dein Gericht noch verzögerst, dass du immer noch eine offene Tür schenkst, auch heute. Und wenn jemand hier ist, der noch nicht dein Kind ist, dann rette diese Seele. O Herr, und stärke all die Deinen, stärke uns, dass wir dir treu bleiben bis ans Ende. Herr, wir lieben dich, denn du hast uns zuerst geliebt. Amen.